Gut, dann drängle ich mich jetzt nochmal vor. Nein, natürlich nicht. Ich darf heute hier vorne stehen. Versteht ihr mich gut oder soll ich lauter reden? Geht es? Es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber die Abstimmung gerade eben ist ein guter Einstieg in das, was ich uns heute sagen möchte. Manchmal führt da ja oben so jemand die Dinge und vielleicht ist das, was ich uns heute so ein bisschen mitgeben will, auch nochmal so ein gedanklicher Anstoß für den einen oder anderen. Mein Thema heute: Gemeindeleben. Gemeindeprobleme zwischen alt und jung, fehlende Kommunikation, vielleicht auch falsche Kommunikation untereinander. Ja, das ist ein Thema, das betrifft ja nicht nur die Gemeinde hier in Mühlen, das betrifft ja viele Gemeinden und das habe ich in meiner langjährigen Zeit und in verschiedenen Gemeinden auch immer wieder erlebt. Und dann möchte ich einfach mal auf diesen Punkt eingehen, dieser Kommunikation. Ich habe eine Weiterbildung gemacht in meinem beruflichen Teil, nennt sich Praxisanleiter. Dieser Praxisanleiter ist dafür da, Auszubildende an den Beruf heranzuführen, ihnen Lehre weiterzugeben, Infomaterial und sie im Endeffekt in dem Beruf zu begleiten, ihnen die praktischen Dinge weiterzugeben. Und somit habe ich eben dann auch Auszubildende im Rettungsdienst mit auf dem Fahrzeug, muss ihnen im Endeffekt deutlich machen, wie man sich verhält, wie man seine Arbeit gut anbringt, wie man mit den Patienten redet, wie man mit Angehörigen redet, wie man mit der Polizei redet. Und in diesem Seminar oder in diesem Ausbildungsbereich, Weiterbildungsbereich, da war eben dann das eine Thema Kommunikation. Und ganz am Anfang ist wichtig für euch zu wissen, man kommuniziert immer. Man kann nicht kommunizieren. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und euch einfach nur anstarre und nichts mehr sage, kommuniziere ich, obwohl ich eigentlich nichts tue. Denn ihr habt ja eine Erwartungshaltung an mich. Ihr sagt ja, der Ruben steht da vorne, weil er uns heute etwas mitgeben will. Wenn ich jetzt nichts mehr mache, ist eure Erwartungshaltung die, was ist jetzt mit ihm? Hat er sich nicht vorbereitet? Woran liegt das Ganze? Also ich kommuniziere, obwohl ich eigentlich ja nichts mache. In einem Gespräch kann ich aufmerksam sein oder ich kann auch geistig abwesend sein. Ich kann sagen, ich höre zu und spiele mit dem Handy. Ich zeige eine Reaktion oder ich zeige eben keine Reaktion. Auch das ist Kommunikation und das ist schon mal wichtig zu wissen, dass wir eigentlich immer kommunizieren. Es gibt Personen, die sich da mit dieser Kommunikation auseinandergesetzt haben und da möchte ich nur einen erwähnen und ich will vorab sagen, nicht alles, was er gesagt hat, finde ich gut und finde ich richtig. Ein sogenannter Friedemann Schulz von Thun hat ein Kommunikationsmodell entworfen. Der eine oder andere wird es kennen, dem einen oder anderen wird es vielleicht zum Hals raushängen, um es mal vorsichtig zu sagen. So ging es mir auch in dieser Weiterbildung irgendwann. Wenn man das immer wieder hört, dann ist das einfach auch irgendwann langweilig und eintönig. Das nennt sich die vier Seiten einer Nachricht oder wird auch manchmal dieses Vier-Ohren-Modell, als das wird es bezeichnet. In einer Nachricht stecken verschiedene Informationen drin. Das kann zum einen der Sachinhalt einfach nur sein, das kann ein Appell sein, das kann so ein bisschen hervorheben die Beziehung, die die Personen zueinander haben und auch eine Selbstoffenbarung. Was bedeutet Sachinhalt? Der ist einfach nur, worüber ich informieren will. Der Appell, wozu ich dich veranlassen möchte, die Beziehung, was ich von dir halte und die Selbstoffenbarung, was ich von mir preisgebe. Um das ein bisschen praktischer zu machen, möchte ich euch ein Beispiel geben. Ihr stellt euch vor, es steht ein Auto an einer Ampel, die Ampel ist rot. In dem Auto sitzt ein Ehepaar und es ist, und das werdet ihr nachher merken, völlig egal, wer Fahrer und wer Beifahrer ist, es kann immer zu Konflikten kommen. Wir sagen jetzt einfach nur, der Beifahrer sagt dann in diesem Moment, in dem Moment, wo die Ampel auf grün umspringt, die Ampel ist grün. Wenn wir das aus dem Sachinhalt nehmen, ist einfach ja nur die Ampel grün. Das ist alles. Mehr ist dort nicht zu sagen. Der Appell könnte aber sein, fahr doch los. Die Beziehung könnte sein, dass sich der Beifahrer in irgendeiner Weise überlegen fühlt, weil er jetzt den Fahrer daran erinnern muss, dass er doch losfahren soll. Und die Selbstoffenbarung ist, ich habe es eilig. Wenn wir jetzt diese Konstellation nehmen, dann spielt ja nicht nur dieses, was gesagt wurde, eine Rolle, sondern es spielt eine Rolle. Die Mimik, die Gestik, die Beziehung zueinander, die Vorgeschichte, das Geschlecht spielt eine Rolle, ob da der Mann der Fahrer ist und die Frau der Beifahrer oder andersrum, das spielt schon ein Stück weit eine Rolle. Die Herkunft, und da ist nicht nur das Land gemeint, sondern es ist sogar das Bundesland gemeint, das ja, habe ich dann auch bei meiner Frau immer mal erlebt, dass wir uns dann missverstanden haben, einfach weil ich als Hesse doch manchmal ein bisschen andere Art und Weise habe, auch mit anderen umzugehen. Es spielt die Stimmlage eine Rolle und es spielt auch die Laune eine Rolle. Und das nicht nur bei dem, der es sagt, also bei dem, der etwas aussendet, sondern auch bei dem, der es empfängt. Also haben wir eine Riesenkonstellation, wie was, wo, wie gehört werden kann und kann zu Missverständnissen führen. Und dass wir immer wieder auch mit Missverständnissen zu tun haben, dafür möchte ich euch noch zwei Beispiele aus meinem Berufsleben wiedergeben. Ein Einsatz und eine Übung. Der Einsatz war folgendermaßen, ihr kennt es, ein Sportplatz hat eine Umrandung, ein Geländer und an einer Stelle war diese Querstange rausgenommen. Und ein Junge stand eben an diesem Bereich und er wartete auf das Spiel, er war so ungefähr 12, 13 wird er gewesen sein. Und ihr kennt das vielleicht, diese Querstange, die ist seitlich befestigt mit so einer Schraube, habt ihr vielleicht schon mal irgendwie gesehen, ist aber nur relevant, weil da ist jetzt eine Bohrung, eine Öffnung ist da. Und der Junge stand eben da dran und hat immer mit dem Finger in dieser Bohrung rum und hat wieder geguckt. Und irgendwann war der Finger zu tief drin und er steckte fest. Was passiert? Einfach mal von der medizinischen Seite. Das arterielle Blut fließt in den Finger weiter rein, weil der Druck höher ist, aber das venöse Blut kann nicht zurück. Also wird der Finger irgendwann dick. Und plötzlich kam die Feuerwehr mit ins Spiel. Ich war an dem Tag Fahrzeugführer auf dem Rettungswagen und dann kam eben noch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug dazu. Riesenaufsehen auf dem Sportplatz. Der Junge war panisch, hing mit diesem Finger fest in dieser Stange und konnte nicht mehr raus. Der Zugführer und ich sind hingegangen, haben uns das angeguckt und der Zugführer sagt zu seinem Kollegen, hol mal die Säge. Auf die Reaktion habe ich gewartet. Der Junge wurde panisch, dem kamen die Tränen in die Augen. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. In dem Moment, wo ich das merke, sage ich so, nee, so war das nicht gemeint. Ich sage, die Säge ist, wenn überhaupt, fürs Metall, aber nicht für deinen Finger. Und der Kollege sagt auch, natürlich nicht für deinen Finger. Im Endeffekt haben wir es nachher geschafft, so ein bisschen Gel, was wir eben auch mitführen, auf dem Fahrzeug dazwischen und dann den Finger durch Bewegung. Irgendwann macht es flutsch, der Finger ging raus, der Junge fiel mir um den Hals, war wirklich heilfroh. Also ich kann mich noch daran erinnern, der kam also nicht um den Hals, dafür war ich zu groß, er ging um meinen Bauch und umarmte mich und war so heilfroh, dass ich ihn dort gerettet habe, dass das geklappt hat. So, wer hat jetzt was falsch gesagt? Eigentlich keiner. Das war einfach nur der Sachinhalt für meinen Kollegen. Hol die Säge, dann können wir das öffnen, aber er hat nicht so kommuniziert, wie es für den Jungen in dem Moment richtig war. Und daran merken wir einfach, dass nur einfach kommunizieren auch gewisse Probleme mit sich bringt. Ein weiteres Beispiel. Feuerwehrmänner sind auch große Spielkinder. Und so ein paar Eckdaten, also wir haben an einem Baggersee die Pumpe geprüft und getestet, wie viel die so schafft. Und wir haben so einen Wasserwerfer auf dem einen Fahrzeug drauf. Und nur damit ihr euch das Verhältnis vorstellen könnt, dieser schafft so 2400 Liter Wasser pro Minute dort durchzufördern. Mein Vorgesetzter stand oben auf dem Dach und hat den Wasserwerfer bedient, da so ein bisschen dran rumgespielt. Jetzt wollten wir aber die Pumpe an die Lastungsgrenze bringen und haben eben noch zusätzlich Schläuche angebracht und zusätzlich Strahlrohre angebracht. Jetzt stand ich so 20 Meter entfernt mit einem Kollegen. Ja, Wetter war schön. Warum nicht mal rüberhalten und den Chef oben auf dem Fahrzeug mal ein bisschen nass machen? Das habe ich mich aber auch nicht ganz getraut, also habe ich das Strahlrohr zugemacht und habe dann gesagt, habe nur hingehalten, dass er es gesehen hat. Und in dem Moment sagt er, alles klar, der will mich angreifen, schwenkt mit dem Werfer rum und hält mit dieser Menge an Wasser auf mich drauf. Mein Strahlrohr schafft 800 Liter in der Minute. Also könnt ihr euch so das Verhältnis vorstellen. Okay, aber man gibt ja nicht auf, das heißt, es gab so einen kleinen Kampf. Wir waren beide nachher klitschnass. Und dann kam die große Frage, wer hat angefangen? Mein Vorgesetzter sagt, ja, du hast angefangen, du hast ja auf mich drauf gezielt. Da sage ich, nee, du hast angefangen, du hast ja zuerst aufgemacht. Du hast doch erst Wasser abgegeben, ich habe doch nur bedroht, ne? Oder nur so hingedeutet. End vom Lied ist, man findet keine Lösung dafür. Aber was hätte passieren können, wenn ich ihn an der falschen Stelle getroffen hätte? Was hätte passieren können, wenn er mich am Kopf getroffen hätte mit diesem Wasserstrahl? Was beinhaltet eine falsche Kommunikation, die ja hier nicht mal verbal war, sondern einfach nur von der Bewegung, von dem Auftreten? Was verändert die und wozu kann es führen? Es hätte schwere Verletzungen geben können. Er hätte mich treffen können und ich wäre arbeitsunfähig gewesen. Ich hätte ihn treffen können und er wäre darunter gefallen. Es ist nichts passiert, aber einfach nur mal ein Beispiel für falsche Kommunikation. Manchmal sind es nur die nassen Klamotten. Manchmal beinhaltet aber die Kommunikation auch zerbrochene Freundschaften, Missverständnisse, Ängste, wie bei dem Jungen, der wirklich panische Angst hatte. Unsicherheit, Streit, Trennung, Spaltung, all das kann ein Ursprung sein oder ein Auslöser sein, weil die Kommunikation falsch ist. Wenn wir uns jetzt aber permanent Gedanken machen darüber, wenn wir uns aber permanent Gedanken machen müssen, kommunizieren wir richtig? Habe ich jetzt die richtige Tonlage gewählt? Habe ich die richtige Lautstärke? Habe ich die richtige Gestik, die richtige Mimik an den Tag gelegt? Dann drehen wir uns immer nur noch im Kreis. Und wenn wir aber diesen Punkt jetzt so stehen lassen würden, dann ist es so. Dann würden wir uns ständig hinterfragen, was müssen wir denn jetzt verändern, damit die Kommunikation bestmöglich stattfindet. Und jetzt kommt ein Wort, das da das Ganze rund macht. Aber dieses Wort habe ich eben niemals in meiner Fortbildung gehört, weil dieses Wort in der Gesellschaft doch eher verpönt ist oder zurückgestellt ist. Das Wort Liebe. Jetzt fragt ihr euch, welche Liebe? Gibt es ja so verschiedene Richtungen. Im Griechischen, da wird ja Eros zum Beispiel genannt, die sexuelle Liebe, passt da natürlich nicht rein. Philia, das ist so diese allgemeine Zuneigung zu jemandem, aber besonders auch zu demjenigen, der es verdient. Und dann gibt es noch, und das ist die Liebe, die die Christen mehr und mehr geprägt haben, besonders Jesus geprägt hat, diese Agape. Die bedingungslose Liebe oder die schenkende Liebe oder auch die Liebe, die der andere nicht verdient hat. Und ganz besonders wichtig oder ganz besonderer Vers dazu ist Römer 5, Vers 8. Da steht, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist natürlich jetzt, da ist die Latte jetzt sehr, sehr hoch gelegt, ne? Was Jesus da für uns getan hat. Aber das ist diese Liebe, die drückt das aus. Und um diese Liebe soll es heute gehen. Und diese Liebe kann dazu führen, dass die Kommunikation leichter fällt, dahingehend, dass wir diese Liebe in unserem Herzen haben zu unseren Mitmenschen. Und besonders, wenn ich es jetzt mal hier auf unsere Gemeinde beziehe, besonders zu den Gemeindemitgliedern, zu unseren Geschwistern, zu unseren Brüdern und Schwestern. Das Ganze kannst du aber auch auf die Ehe beziehen, das kannst du auf das Umfeld im Arbeitsbereich beziehen, auf Freunde, auf Bekannte, auf Nachbarn. Überall hat es Auswirkungen, wenn wir dem anderen mit dieser Liebe oder annähernd mit dieser Liebe begegnen. Das hat immense Auswirkungen. In Matthäus 22, Vers 36 bis 40 steht, was ist das wichtigste Gebot von allem? Fragte er ihn. Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Mit diesen Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Klingt leicht, oder klingt einfach, aber irgendwie auch nicht. Wir sollen Gott erst einmal lieben. Und aber nicht nur so ein bisschen, sondern mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen. Und wenn wir Gott so lieben, dann lieben wir uns auch ein Stück weit selber, weil wir ergriffen sind von dieser Liebe, die unser Herz uns hat. Und dann kann ich mit dieser Liebe, die ich dann zu mir habe, durch die Liebe, die der Herr zu mir hat, die ich zu ihm habe, auch erst meinen Nächsten so lieben wie mich selbst. Nämlich genau so soll ich dann meinen Nächsten lieben. In 1. Johannes 3, Vers 16 steht: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und Vers 21 steht: Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Epheser 5, Vers 1 bis 2: Werdet also Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder, und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Christus seinem bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Wir sollen Nachahmer Gottes werden. Wir sollen das umsetzen. Trotzdem alles noch so ein bisschen weit ab, irgendwie so abstrakt, weil wir Gott sehen, der das alles kann, aber wir sind ja immer noch die Menschen. Und was beinhaltet diese Liebe? Wie kann ich das denn jetzt in meinem Alltag ausdrücken oder umsetzen oder verändern? Was muss ich denn machen? Und wie wichtig ist denn jetzt diese Liebe nochmal? Und die Verse, die ich jetzt vorlese, die kennt ihr höchstwahrscheinlich alle. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7. Wenn ich die Sprachen, ich habe bewusst jetzt aus der Guten Nachricht einmal die Übersetzung gewählt, wenn ich die Sprache aller Menschen spreche und sogar die Sprachen der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es nichts. Das ist alles nichts wert, wenn die Liebe fehlt. Also sehen wir, was der Stellenwert der Liebe, was das wirklich bedeutet, diese Agape, diese Liebe, die wir versuchen sollten hinzukriegen. Was ist denn jetzt die Liebe? Wie drückt sie sich denn aus? Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt niemals, nie jemandem auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Was bedeutet geduldig? Andere Übersetzungen sagen da langmütig. Das ist eher die passive Variante. Reagiert zum Beispiel auf Provokation mit Selbstbeherrschung. Wenn ich zu meinem Gegenüber annähernd diese Liebe habe und er mich provoziert und ich durch diese Liebe eine Selbstbeherrschung behalte, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn ich mich dazu hinreißen lasse, ihm dann auch wieder irgendwas vor den Latz zu knallen, bin ich ja nicht besser wie er. Die Liebe ist gütig, andere Übersetzungen sagen freundlich. Bereit sein, Gutes zu tun und besonders demjenigen Gutes zu tun, der es nicht verdient hat oder mein Feind ist. Immer hilfsbereit, immer freundlich und immer mitfühlend. Sie neidet nicht, die Liebe. Zufriedenheit über das, was ich besitze, und dem anderen gönnen, was er hat. Und glaubt mir, ich packe mir hier heute an die eigene Nase und will es gar nicht euch vorhalten, sondern in erster Linie geht es hier um mich, um mein Leben, wie ich das umsetze. Aber vielleicht ist es ein Gedankenanstoß für den einen oder anderen. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie möchte nicht überlegen scheinen, sie drängt sich nicht vor, sie überschätzt sich nicht. Zurückhaltung zeichnet sie aus, stand in Auslegung dazu. Keine Arroganz, keine Ehrsucht und kein Ansehen oder ähnliches. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Und da fand ich diese Auslegung interessant. Sie verneint schlechte Manieren, Unverschämtheiten und beleidigendes Benehmen. Die Liebe, die hat keinen Grund, sich ihres Verhaltens zu schämen. Höflichkeit, Taktgefühl und Rücksicht sind ihre Kennzeichen. Nicht die eigenen Interessen, sondern die des anderen hervorheben. Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie lässt keinen Raum für Ärger und Hass. Sie merkt sich das Böse nicht. Sie füllt sich nicht mit Rachegedanken. Und sie ist bereit, alles Unrecht, das ihr angetan wurde, zu vergessen. Und da kommt noch so ein kleiner Beisatz. Der steht nicht in der Bibel, aber der umfasst das Ganze ja. Wir müssen darauf eingestellt sein, zu vergessen, denn ohne Vergessen gibt es keine echte Vergebung. Wenn ich das, was mir ein anderer antut, auch besonders in der Gemeinde, nicht vergessen kann und immer wieder hervorhole, dann habe ich nicht vergeben. Und auch das spielt dabei eine Rolle und wird leichter durch die Liebe, die ich zu dem Gegenüber habe. In Micha 7, Vers 19b steht, ja, du wirfst all meine Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. Jesus wirft meine Sünden in die tiefsten Meere. Da kommt keiner hin, die holt keiner mehr raus. Die sind weg, die sind verschwunden, die sind im Dunkeln weg, da guckt keiner mehr nach. Gemeindeleben. Finde ich bei mir liebende Kommunikation, bestmöglich vom Sender und Empfänger, finde ich das bei mir, dass ich liebend mit den Geschwistern umgehe? Liebendes Nachfragen, liebendes Diskutieren, liebendes Vergeben und Vergessen, liebendes Beten füreinander, liebende Offenheit für Neuerungen, liebendes Verständnis für gute alte Traditionen. In Kolosser 3, Vers 12 bis 14 steht, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Und jetzt kommt dieser Nachsatz. Und wenn ihr euch den auf der Zunge zergehen lasst, merkt ihr, was das Wichtige da ist, was da noch dazu kommt. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Die Liebe zu unseren Geschwistern macht das Ganze vollkommen. Kolosser 3, 12 bis 14. Liebendes Gemeinschaftsleben. Und da brauchen wir nicht, und das fand ich sehr schön am Anfang des Jahres, die Aussage vom Harald, wir müssen nicht das C-Problem, was wir jetzt gerade so haben, immer nur hervorheben. Wir haben auch Freiheiten, wir haben Möglichkeiten, Gemeinschaft zu leben. Wir können uns nicht darauf berufen, dass es jetzt hier alles nicht geht. Das ist ja nicht der Fall. Haben wir denn liebende Gemeinschaft? Und ich muss sagen, wir haben es die letzte Zeit öfter mal auch unter den Männern geschafft und ich fand es sehr angenehm, eine sehr schöne Runde, uns auszutauschen, uns zu treffen. Und das steht in 1. Petrus 8, Vers 9. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gastfrei sein, sich treffen, sich austauschen, den anderen kennenlernen. Beweggründe, die der eine oder andere vielleicht hat, und deswegen komme ich nochmal kurz auf diese Abstimmung, das eine so oder so zu sehen, ja, sprecht miteinander. Wichtig ist, dass wir darüber reden, dass wir darüber diskutieren, dass wir uns austauschen, dass wir verstehen, wie der andere denkt, warum er so denkt und nicht eine vorgefertigte Meinung haben. Und jetzt muss ich mir wieder an die eigene Nase packen. Nicht, weil der und der jetzt die Hand da und da gehoben hat, hat er die und die Meinung und ihn einfach abzustempeln. Das ist fatal. Sondern hak doch nach, frag doch nach. Liebendes Interesse füreinander. Jetzt stand hier in dem Vers gerade eben noch, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass durch die Liebe, die ich zu einem anderen habe oder ein anderer zu mir, dass in dem Moment die Sünden zugedeckt sind, sondern es geht vielmehr darum, wie ich es am Anfang sagte oder wie es um die Geduld ging, wenn ich mich nicht provozieren lasse, sondern Selbstbeherrschung behalte, dann versündige ich mich an dem anderen ja nicht. Und dadurch ist diese Sünde, die hätte kommen können, ist jetzt ein bisschen fiktiv gesprochen, die ist dadurch ja gar nicht in den Vordergrund getreten. Und ihr merkt einfach, diese Liebe in unserem Herzen zu unseren Mitmenschen, die macht doch sehr viel aus. Das verändert uns. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Liebe ein Schlüssel dafür ist, dass Gemeinde lebendig bleibt oder wieder werden kann, wenn es denn dann nicht so ist. Und dass diese Liebe oder diese liebende Gemeinde auch Ungläubige wirklich anzieht. Warum bin ich der Meinung? Weil das in unserer Gesellschaft nicht mehr so was Besonderes ist oder vielmehr nicht mehr so hervorgehoben ist, diese Liebe zueinander. Ich erlebe es auch im Rettungsdienst. Einsamkeit. Egoismus. Das Ansehen, der Wunsch nach Ansehen wird immer größer, auch im Kollegenkreis, wenn man sich darüber unterhält. Möglichst viel Geld bekommen, möglichst nicht mehr arbeiten gehen. Reichtum, dann sexuelle Vielfalt. Was alles so in unserer Gesellschaft mittlerweile so in Werten vermittelt wird, besser sein als der andere. Und das kann man jetzt x-beliebig weiter aufzählen. Das ist das, was unsere Gesellschaft ein Stück weit fordert. Aber das, was ich gerade eben vorgelesen habe, was in der Bibel steht, das wird komplett vernachlässigt. Und im Endeffekt ist es so, dass sich viele nach dieser Liebe, nach einer solchen Liebe sehnen. Dass sie sich danach sehnen, was irgendwie doch ein Fundament hat. Und ich denke, hier kann die Gemeinde an sich punkten. Wenn wir eine Liebe nach außen hin tragen, die dazu führt, dass Menschen Interesse daran bekommen und förmlich angesaugt werden von dieser Liebe, die untereinander herrscht. Wie wichtig sind mir die Geschwister meiner Gemeinde? Interessiere ich mich für sie oder sind sie mir vielleicht lästig? Mache ich vielleicht einen Bogen, wenn ich sie irgendwo außerhalb der Gemeinde sehe? Gehe ich dann doch lieber einen Umweg? Wie ist das bei mir? Liebe ich sie, weil Jesus sie auch liebt oder weil sie auch Jesus lieb haben? Ich kannte mal eine Gemeinde, da war es so, dass eigentlich keiner was miteinander zu tun gehabt hätte. So lebte da die Gemeinde oder eben auch lebte sie nicht. Weil im Alltag hatte man nichts miteinander zu tun. Und ich finde es so wichtig, wenn man sich im Alltag trifft, wenn man sich begegnet. Und eine Freundschaft hat sich bei mir entwickelt zu einem Mann, der damals bei uns in der Gemeinde war, weil ich viel mit ihm gearbeitet habe. Und ich konnte mich sonntags morgens nicht dorthin stellen, konnte irgendwas sagen, was ich vielleicht am Samstag davor falsch gemacht habe. Also er hätte garantiert was dazu gesagt und dann hätte ich mich ja doch irgendwie auch outen müssen. Also müssen wir doch zusehen, dass wir den Alltag auch miteinander leben und Gemeinschaft pflegen. Lege ich Wert auf die Gemeinschaft, übe ich Gastfreundschaft? Auch das kam so ein bisschen zum Ausdruck. Ich möchte euch eine Aufgabe geben, aber keine Angst, ich werde sie nicht kontrollieren. Versucht das doch einfach mal die Woche. Wenn der eine oder andere sagt, nein, in der Gemeinde, das mit der Liebe zu den Geschwistern, das klappt prima, das brauche ich nicht. Wie sieht es bei dir in der Familie aus? Und ich weiß, dass ich mich jetzt vielleicht auch gerade nicht so beliebt mache, wenn ich solche Dinge dann in den Raum stelle. Wie sieht es bei dir auf der Arbeit aus? Wie sieht es bei dir aus bei Nachbarn, bei Freunden? Wie sieht es bei dir aus bei den noch Unbekannten, die du vielleicht die Woche, denen du in dieser Woche begegnest? Hast du eine solche Liebe zu ihnen? Macht da Jesus irgendeinen Unterschied und hat jetzt gesagt, nee, du sollst jetzt nur deine Geschwister aus der Gemeinde lieben, auch nur die, die jetzt dir, mit denen du gut zurechtkommst? Oder hat er gesagt, nein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mein Nächster ist jeder, den ich irgendwo begegne, dem ich begegne. Kommunikation. Das Wissen darüber, dass wir durch Worte viel auch kaputt machen können. Das Wissen darüber, dass wir vielleicht mal überdenken sollten, ob der Gegenüber das jetzt auch so verstanden hat, wie ich ihm das jetzt gerade sagen wollte. Und auch da ist mir ein Satz aus dieser Fortbildung noch im Kopf geblieben und am Anfang habe ich mich so ein bisschen gewehrt, das so zu sehen, aber es ist schon was dran. Wenn ich jetzt zu euch sage, so, wenn ihr jetzt irgendwas nicht verstanden habt, dann spricht mich bitte nach der Stunde nochmal an. Das macht, ist Sagt ihr vielleicht, ja, ist doch normal, kann man ja so machen. Ja, aber wenn ich jetzt auch sagen könnte, wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann kommt bitte nachher nochmal auf mich zu und ich versuche es nochmal umzuformulieren. Dann hat das irgendwie einen anderen Beigeschmack, wenn ich selbst mich kritisiere und sage, ich könnte ja auch was falsch gemacht haben. Bei der ersten Frage, die ich gestellt habe oder bei der ersten Aussage, habe ich gesagt, wenn ihr was nicht verstanden habt, ich gehe davon aus, dass ihr mich nicht versteht, weil ich irgendwo hier oben stehe. Ist ja totaler Blödsinn, aber es könnte sein, dass man das so auslegt. Und deswegen versuche ich auch mittlerweile doch eher mal zu sagen, wenn ich da jetzt was falsch gemacht habe, wenn ich was falsch gesagt habe. Es fällt einem schwer, aber es ist so ein Stück weit, sich auf die gleiche Stufe zu stellen und nicht sich irgendwo drüber zu stellen. Zum Abschluss noch ein Vers, 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns und ich fand es interessant und das war auch letzte Woche zum Ende, was Johanna sagte. Sie haben nach diesen Gebeten für sie gemerkt, dass sie sagte, es war gelebte Liebe. Und das hat mich nochmal so ein bisschen auch inspiriert, das so auszuarbeiten. Gelebte Liebe, diese Liebe, die man dann sieht und die Menschen um uns herum sehen diese Liebe. Und auch auf die Sachen bezogen, die ich gerade eben sagte, bezüglich dieser Abstimmung. Gehe ich mit den Dingen so um, dass ich liebend den Nächsten frage, warum er so oder so entschieden hat? Frage ich nach. Noch eine Sache, wenn es um Neuerung geht. Bin ich als Jüngerer bereit, mit den Älteren zu sprechen und zu fragen, warum sie manche Dinge so und so sehen und vielleicht an solchen Dingen auch festhalten? Bin ich als Älterer bereit, Neuerungen in Kauf zu nehmen, weil ich merke, dass die Jugend an den alten Dingen nicht mehr ganz so hängt? Kann ich auch das loslassen? Das sind alles Punkte, alles Konflikte, die immer wieder entstehen können. Man kann sie mit dem Miteinander reden, kann man vieles ja verändern, vieles zum Positiven verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Liebe zu unseren Geschwistern, zu unserer Familie, ja, und das sieht man ja auch ganz deutlich, meine Familie, warum bewege ich mich in meiner Familie vielleicht anders liebend wie hier, weil sie mir wichtig sind. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie wichtig sind mir meine Geschwister. Und dann komme ich zu dem Punkt, wie ich ihn gerade eben vorgelesen habe, dass unsere Liebe nicht nur in schönen Worten stattfinden darf, sondern unser Tun muss ein Beweis dafür sein. Gottes Segen euch.